Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Live von der Berlinale mit Knut Elstermann. Wird präsentiert von DNS:NET. Highspeed-Internet für Brandenburg und Berlin.
Ja, wir sitzen ja ganz gemütlich in unserem Truck am Potsdamer Platz. Die Berlinale ist fast Geschichte. Sie haben es gerade gehört in den Nachrichten. Heute Abend werden die Bären vergeben. Wir vergeben morgen. Wir haben ja nochmal unseren Publikumstag. Dann unseren eigenen Preis, den Radio 1 Panorama Publikumspreis. Da gibt es eine große, schöne Veranstaltung um 17.30 Uhr im Zoopalast. Und ich darf Ihnen jetzt auch eine große Ehre verkünden, wer das Rennen gemacht hat. Also alle Karten, ja, Anke applaudiert. Dankeschön, Anke. Danke, Katja. Also 24.000 Stimmkarten wurden ausgezählt. Ganze Menge wieder, ja. Größte Jury der Berlinale. Und wir trennen ja immer, also Dokumentarfilm und Spielfilm. Ich beginne mal mit dem Dokumentarfilm Platz 3, Teaches of Peaches. Peaches war bei uns zu Gast. Wunderbar, haben wir richtig gelegen, haben sie eingeladen. Dann My Stone Planet. Über diesen Film werden wir nachher auch ein bisschen ausführlicher noch reden, weil er genau hineinpasst in eine ganze, Anke, du machst das wunderbar, in eine ganz besondere Kategorie. Also auch des fotografischen Erzählens ist ein filmisches Tagebuch einer iranischen Regisseurin, Farhanas Sharifi. Platz Nummer 2 also. Und Platz Nummer 1, No Other Land. Auch da hatten wir das Team ja bei uns bemerkenswert, weil es ist ein israelisch-palästinensisches Team. Das erzählt von den Folgen israelischer Besatzung im Westjordanland. Auch da also hatten wir hier ein sehr anregendes Gespräch zu diesem Film. Auch da können wir nochmal klatschen. No Other Land. Der Gewinner wird natürlich morgen noch mal gezeigt, logisch, um 17.30 Uhr. Und jetzt sind wir beim Spielfilm. Da auch sehr interessante Wahl wieder. Die Leute wählen wirklich immer so besondere, ganz tolle Filme. Also All Shall Be Well, chinesisch Hongkong. Das ist ein Film, der hat auch den Teddy gewonnen. Also den schwul-lesbischen Filmpreis, den queeren Filmpreis. Das ist auch eine Geschichte von älteren lesbischen Frauen. Also eine Liebesgeschichte. Platz Nummer 2, auch eine queere Geschichte, Crossing. Was für ein toller Film, einer unserer Lieblingsfilme, absolut. Preis der Teddy-Jury übrigens auch, gestern gab es dafür also den Preis von Levan Akin, der erzählt ihm von einer Transfrau in Istanbul, der Suche nach ihr. Also das ist ein Film, der auch die Grenzen überschreitet, so zwischen Georgien und der Türkei. Toll. Und Platz Nummer 1, auch ein ganz wunderbarer Film, nämlich Memories of a Burning Body. Antonella Sudasassi Furnes aus Costa Rica. Das hatten wir übrigens noch nie erzählt hier von den Begierden, den Sehnsüchten, den Leidenschaften, eben auch von älteren Frauen. Das ist, hat sie am Anfang so schön gesagt, das Gespräch mit den Großmüttern, das sie selbst nie geführt hat, weil man da sehr verklemmt ist, gerade in dieser Generation und nicht über Sex redet. Und das tut dieser Film in ganz wunderbarer Weise. Ist auch ein halber Dokumentarfilm, weil letztlich sind das wahre Geschichten, die da erzählt werden von den Frauen. Sie war auch bei uns zu Gast und ich habe schon so ein bisschen geahnt, was er, wann fährst denn du los? Und so, naja, vielleicht am Sonntag über Madrid wieder nach Hause. Also ich hoffe, dass sie ihre Reisepläne dann noch ändert und dass sie dann auch dabei ist und wir ihr herzlich gratulieren können zu diesem hochverdienten Preis. Also zwei Preisträger werden morgen auch um 17.30 Uhr gezeigt. Die Jury dieser Berlinale, die größte, die Publikumsjury, sie hat gesprochen und wir sprechen natürlich auch über diese Berlinale, aber auch über Filme, die sie ganz normal im Kino sehen können. Zum Beispiel Spuk unterm Riesenrad, Familienfilm. Und da rede ich mit Moritz Fürmann, der in dem Film mitspielt, aber überhaupt nicht zu erkennen ist. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Liebe Anke, du hast schon so schön hier applaudiert. Dankeschön dafür. Erstmal, es war schön, dass man nicht so ins Leere hineingesprochen hat, sondern in dein liebesvertrautes Gesicht.
Ich bin vielfältig einsetzbar.
Immer wieder. Anke, herzlich willkommen jetzt. Also es geht zu Ende in der Tat und wir haben morgen nochmal unseren Publikumstag. Heute Abend werden die Preise verliehen. Wir werden jetzt hier kräftig spekulieren, einfach mal unsere Preise vergeben. Wollen wir gleich so raushauen, so unseren Favoriten, damit so richtig kracht gleich?
Ja, aber du fängst mal an.
My favorite cake. Ich denke mir, das ist ein Film, man muss ja auch mal ein bisschen sehen, was so die Jury dann sagt, also wie man es verbindet, was man macht, wie man es erzählt. Das ist ein Film, auf den können sich alle gut einigen. Zum einen wegen der politischen Aussage, die ich ungeheuerlich fand. Und du bist oft im Iran gewesen, du kennst das Land sehr gut. Also wie diese ältere, reife, mutige Frau da so versucht, Freundinnen oder junge Frauen einfach auf der Straße zu verteidigen, die angegriffen werden von der Sittenpolizei, wenn man ein paar Haare sieht unter diesem Kopftuch. Und dann so Sachen sagt wie, ihr bringt hier Leute um, nur wegen Haarsträhnen, das sind Sätze, die sind ungeheuerlich.
Ja, und vor allen Dingen, was sie dann eigentlich macht, ist für den Islam auch ungeheuerlich. Sie holt sich ja einen Taxifahrer ins Haus und einen fremden Mann, das geht überhaupt nicht. Also ich weiß zum Beispiel, kann mich daran erinnern, im Iran, der Übersetzer hat mir mal erzählt, seine Tante besucht er nicht mehr, obwohl er sie sehr lieb hat, seitdem deren Mann gestorben ist. Weil das geht nicht. Auch wenn man verwandt ist, gibt es dann bei den Nachbarn wirklich Aufstände. Und deshalb nochmal, sie macht das einfach. Die beiden haben eine sehr schöne Zeit. Und wir haben es ja schon immer wieder so versucht zu beschreiben, dass die beiden vor der Islamischen Revolution eben ganz anders gelebt haben. Freier, sie hat Stöckelschuhe getragen und alles. Und das, was sie 40 Jahre unterdrückt haben, das kommt in dieser Nacht nochmal so richtig schön zum Vorschein.
Also absolut wunderbarer Film. Mariam Mogadam und Behtaj Zana Eha, auch ein paar im wirklichen Leben, haben diesen Film gemacht, waren ja auch schon bei der Berlinale und durften nicht ausreisen. Auch ein wichtiges Element, finde ich, dieser Berlinale, dass man sich auch Sorgen macht um sie, nachdem die diesen Film gemacht haben, der auch so universell ist. Es geht ja nicht nur um diese politische
Seite. Passt auch zum Memoria, was du eben gesagt
find
hast,
ich auch, genau.
Liebe, ne?
Reife, Sehnsucht, Begehren, auch im Alter. Wenn der Film ausgezeichnet wird, Anke, werden viele gleich sagen, ja, ist ja klar, politische Entscheidung, iranischer Film. Aber man muss einfach auch mal sagen, fantastische Hauptdarstellerin Lili Farhadpour.
Ja, war hätte auch ich hier, gerne als Freundin.
Hätte, ja, genau. Und das wäre möglich, Anke, dass sie dann sagen, okay, dann wenigstens hier den Darstellerinnenpreis oder Darstellerpreis ist jetzt egal.
Ja, wie die das so schafft, diese Toughness, dann gleichzeitig diese Melancholie und dann auch ihre Einsamkeit. Also der Mann ist eben schon länger gestorben, ihre Kinder sind im Ausland. Und man, wenn sie da so alleine durchs Wohnzimmer geht, dann spürt man auch so die Leere und das macht sie einfach so mit einem Gesichtsausdruck. Ja. Also auch mit dem Körper ist es schon sehr, sehr schön, wie sie das spielt.
Und es gibt ja keine Geschlechtertrennung mehr bei der Darstellungsleistung, sondern einfach beste Darstellung, Nebendarstellung, also zwei Möglichkeiten. Es könnten also jetzt auch zwei Frauen sein zum Beispiel. Man könnte sagen, sie vielleicht beste Hauptdarstellerin in dem Falle.
Darf und ich dann, jetzt meine beste Nebendarstellerin
sagen? Ja, bin ich ja gespannt. Sagen? Sag mal, na klar.
Ja, natürlich Corinna Harfouch.
Ja, analogisch.
Weil, also was Corinna Harfouch da macht, sowas habe ich noch nie im Kino erlebt. Also sie spielt die Mutter bei Matthias Sterben. Glasner. Und das ist eine dysfunktionale Familie. Und es gibt da einen Monolog, wo sie eben erzählt, ach, dass sie eigentlich unfähig war, als junge Frau Mutter zu sein. Und was sie dem Sohn da alles erzählt. Und sie macht das aber mit so einer Mischung aus Aggression, Häme und Selbstverteidigung. Und das hat fast was Komisches, weil das so extrem ist. Und man lacht auch. Also ich musste lachen. Aber hinterher war ich in so einem Schockzustand, wie ich überhaupt sagen muss, dass dieser Film, wir haben ja auch, als wir den gesehen haben, viel diskutiert, ob Lilli Stangenberg als Tochter, die sich jetzt dem Alkohol- und Drogenexzessen und Sex hingibt, ob die nicht übertrieben ist. Aber auch diese übertriebene Figur hat was mit mir gemacht. Und ich glaube, ich bin anders aus dem Film rausgekommen, weil ich nochmal Familie unter einer anderen Lupe gesehen habe. Also man muss schon wirklich sagen, Matthias Glasner haut uns ja die Dysfunktionalität dieser Familie regelrecht um die Ohren.
Also da bin ich völlig bei dir. Corinna Harfouch eben ist eine reine Zumutung, also als Mutter in diesem Film. Und diese Zumutung hat aber wieder sowas Entwaffnendes, Ehrliches. Das macht ja wieder so einen Spaß, weil sie sagt ja wirklich das, was sie denkt. Und unterläuft auch alle Erwartungen an die Mutter. Das ist so das klassische Bild der schrecklichen Mutter. Also ich finde auch großartig, das wäre eben so eine Nebendarstellungsleistung, weil es ja ein episodisch gebauter Film ist und sie dann am Anfang vor allem vorkommt. Lief Lisa Fries, wenn wir jetzt schon bei Hauptdarstellungen nochmal
gleich glaube nicht.
Könnte ich mir aber vorstellen, ergreifende Leistung als Hilde Koppi? In dem Film von Andreas
klar,
Dresen?
Wie sie kämpft, Widerstandsgeist, alles. Und in Rückblenden wird ja das Leben erzählt, wie sie den Vater ihres Kindes kennenlernt. Aber ich glaube, also so gut sie das alles macht, sie hat nicht so viele Tonlagen zu spielen. Also einmal ist sie die junge Schüchterne und dann ist sie wieder die Taffe im Gefängnis. Also das ist so, ja, gibt nicht so viel her. Aber ich finde es ganz interessant, jetzt haben wir schon zweimal über Mütter geredet. Also eine Frau, die ihr Kind im Gefängnis bringt, Corinna Harfouch als Mütter. Und sind die Mütter nicht die Thema dieses Festivals gewesen, wenn wir das immer wieder durchgehen? 7 Filme rund um Mütter.
Ja.
Ich habe es gestern mal nacherzählt und da ist dann ja auch vielleicht ganz interessant der tunesische Film, der am Ende lief, Who Do I Belong To? Wo es ja auch um repressive Strukturen geht, um terroristische Strukturen, wo es auch um eine Protagonistin geht, die um ihre Söhne kämpft, die sich dem IS angeschlossen haben. und die eigentlich auch nicht Mutter angesichts der gesellschaftlichen Situation da sein kann. Also das fand ich ganz spannend.
Das war einer der besten Filme, finde ich übrigens auch, von Myriam Jabeur, so ziemlich zum Ende hin, weil der eben auch Bilder hatte, weil er seine Geschichte ja kaum über Dialoge erzählt hat, sondern ganz eindrucksvolle Tableaus gebaut hat. Man wusste oft gar nicht genau, sind das jetzt die Angstträume der Mutter um ihre Kinder oder ist es jetzt wirklich Teil der Realität? Also mich hat der Film auch sehr beeindruckt und du hast völlig recht, Mütter waren ein ganz wichtiges Thema, Familien überhaupt, wobei man insgesamt sagen muss, also ich hätte mir eben doch einen besseren, stärkeren Wettbewerb gewünscht. Das können wir an der Stelle doch nochmal sagen. Wenn ich auch die Nebenreihen dazu nehme, da hätte man The Crossing, der ja auch hier bei uns ganz weit oben steht, beim Panorama, hätte im Wettbewerb gut gestanden. Ivo von Eva Trobisch lief in den Encounters, hat immerhin den Heiner Karo-Preis bekommen, ganz wichtiger Preis, ohne Frage, hätte aber im Hauptwettbewerb auch nochmal
tolle Chancen gehabt. Oder der zweite iranische Film, The Great Yawn, der Western mit der Goldschatzsuche, wo es auch um religiöse Verfahrenheit geht. Also es hätte einiges gegeben, aber ja, ich habe mich vielfach unterfordert gefühlt dieses Jahr, muss ich sagen, im Kino.
Unterfordert gefühlt, das nehmen wir mal mit als sein Fazit auch für diesen Wettbewerb, für diesen Jahrgang, Anke. Es wird ja einen Neubeginn geben im nächsten Jahr und dann werden wir sehen, was da erstmal so abgeschafft wird und vielleicht wieder neu eingeführt wird. Auf jeden Fall spürt man natürlich, dass dieser Neuanfang dringend notwendig ist. Anke, ganz lieben Dank. Du bist heute Abend aber auch hier mal im Bus hier. Ne?
Ja, du wirst so mich nicht los.
Die ganzen Bärengewinner hier hoffentlich empfangen können. Tschüss,
bis dahin. Ich würde mich gerne mal bei Chris und Germa auch bedanken.
Ja, schön.
Uns die ganze Zeit hier so nett die Regler hoch und runter gefahren haben und immer freundlich waren, auch wenn wir hektisch waren. Danke dafür.
Ja, danke euch, euch allen. Danke. Radio 1, live von der Berlinale am Potsdamer Platz. Liebe Katja Nikodemus, erstmal herzlich willkommen. Hat auch schön geklatscht vorhin, als ich die Preise vorgelesen habe. Danke auch dafür. Und wir wollen jetzt reden über einige Dokumentarfilme der Berlinale, also genauer gesagt drei, die auch in der Sektion Panorama laufen, da für uns ganz wichtig sind. Einer ist auch ein Platzierter. Und das sind alles Filme, die sich beschäftigen mit Fotografie, also mit der verwandten Kunst für Film, kann man ja sagen, auf ganz unterschiedliche Weise. Lass uns zunächst reden über Baldiger. Entsichertes Herz, toller Titel finde ich übrigens und ein Film, den wir auch besprochen haben. Regisseur hat uns ja besucht. Es geht um den Berliner Fotografen und Lebenskünstler, muss man ja sagen, Jürgen Baldiger, der mit nur 34 Jahren 1993 an AIDS gestorben ist. Markus Stein hat diesen Film gemacht. Von ihm stammt er auch Unter Männern, auch ein Klassiker inzwischen übrigens über Schwule in der DDR. Wie nähert er sich jetzt in diesem Film diesem Jahr viel zu kurzen Leben?
Ja, man kann sagen, eigentlich er springt direkt in dieses Leben hinein und es geht auch gar nicht anders, weil er wirklich reinspringt in die Lebensenergie, die Aufbruchsfreude und die Entdeckungsfreude von Jürgen Baldiger. Der kam ja 1979 nach West-Berlin, wie so viele damals, die sich in der Bundesrepublik anders fühlten oder anders waren. Er ist der Sohn eines Essener Bergmannes. Er geht dann nach Berlin, um sich zu entdecken und auszuprobieren. Und ja, er arbeitet da als Stricher, er arbeitet in einer Küche, er probiert sich als Künstler aus und dann kommt eben 1984, er ist 25 Jahre alt, die Diagnose AIDS. Und das ist wirklich brutal, weil dieser Film auch nochmal klar macht, welche Schneise diese entsetzliche Krankheit in die Jugend geschlagen hat. Das wird einem nochmal so klar, auf was für ein Lebensgefühl da zertrümmert wurde, Aufbruchsgefühl. Ja, und nach der Diagnose, da beginnt Jürgen Baldiger zu fotografieren. Und diese Fotos, die sind sozusagen das Herz des Films, neben seinen Tagebuchaufzeichnungen und Erzählungen von Mitstreitern, geliebten Freunden. Und diese Fotos sind wirklich, sind doch irre beeindruckend.
Unglaublich.
Also diese Fotos von der Berliner Subkultur, dem Nachtleben, seinem Sexleben. Es gibt großartige, zärtliche Porträts von Tunden, die sich selbstbewusst als Tunden inszenieren. Und er schreibt dann auch in seinem Tagebuch, die hätten ein Selbstbewusstsein zum Niederknien. Also man sieht da auch so eine sozusagen Solidarität unter den Selbstsuchern. Und er schreibt in seinem Tagebuch auch, mich interessieren Menschen am Rande der Gesellschaft, die ihre Mitte gefunden haben. Mhm. Und diese Mitte und diese Menschen, die fotografierte eben oft schwarz weiß oder fast nur schwarz-weiß und diese Bilder haben so einen exzessiven Gestus, sie sind wirklich fixierte Lebensenergie. Er schreibt auch einmal, ich will die Zeit anhalten, das Leben festhalten. Ja, und das hat er auch mit ganz tollen Selbstporträts, muss man noch zum Schluss sagen, gemacht. Nachdenklichen, verzweifelten, traurigen, tollen Selbstporträts bis zu seinem viel zu frühen Tod dann.
Ich habe mir mal nachgefragt bei der Edition Salzgeber, die den Film auch ins Kino bringen werden, die geben auch Bücher raus manchmal. Ich sage, es wäre doch super, jetzt nochmal ein Bildband zu machen mit seinen Arbeiten. Und es wurde wohlwollend genickt. Also es besteht die Hoffnung, weil es wäre auch toll, über diesen Film jetzt nochmal diesen großen Fotokünstler wieder zu entdecken.
Ich habe gerade ein Buch auf den Weg.
Ich hoffe es. Ich glaube, die haben schon das schon vorher. Aber Katja, wir bleiben im Panorama und reden jetzt über einen Film, der porträtiert eine ganz große tschechische Fotografin, die Buse Jakovkova. Und der Film heißt I'm Not Everything I Want to Be und ist der Film der Regisseurin Klára Takowska. Wie wiederum wird jetzt hier von dieser Fotografin und ihrem Werk erzählt?
Ja, das ist wirklich formal faszinierend, denn dieser Film besteht eigentlich ausschließlich, nicht eigentlich, er besteht ausschließlich aus Fotografien von Libuše Jakovjakova. Und dazu erzählt sie ihr Leben. Es gibt auch eine sehr ausgetüftelte Tonspur, die auch was sehr Suggestives hat, nochmal reinzieht. Aber diese Fotos sind irre, denn 1968, als sowjetische Panzer in Prag einrollten, da war sie gerade 16 Jahre alt und da begann sie zu fotografieren. Sie durfte aber auch nicht Fotografie studieren, weil sie kam aus einer Künstlerfamilie, galt sozusagen als bürgerlich verseucht, intellektuell. Und was hat sie gemacht? Sie hat erstmal in einer Fabrik gearbeitet. Und in dieser Fabrik entstehen dann wirklich direkte, ungeschönte Fotos der Arbeiter und Arbeiterinnen. Und sie fotografiert auch die Trinkgelage nach Feierabend, die Partys, die Müdigkeit, die Erschöpfung. Alles wirklich auch ein Lebensgefühl. Und sie hat damals, das finde ich besonders spannend, auch im Teeklub fotografiert in Prag. Das war ein queerer Club und da hält sie wirklich, kann man sagen, ein exzessiv geheim ausgelebtes Lebensgefühl fest. Und Jakovjakova fotografiert auch ausschließlich in Schwarz-Weiß und auf diesen Fotos sieht man eben wirklich den Moment. Geht's nicht so um die Komposition und in dieser, ja, momentanen Chronik der Subkultur erinnert sie auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch ein bisschen an die große New Yorker Fotografin Nan Goldin, die ja auch in dieser Zeit 70er und 80er in New York Subkultur festgehalten hat. Ja, also Jakovjakova geht dann auch nach Tokio, nach West-Berlin und aus Liebe zu einer Frau kehrt sie dann nach Prag zurück. Und ein roter Faden durch den Film sind auch hier Selbstporträts, also Aufnahmen ihres eigenen Körpers. Auch ganz schonungslos, neugierig sucht sie da ihre sexuelle Identität. Das ist wirklich auch ein avantgardistischer Blick auf Körperlichkeit.
Also ich musste manchmal an Helga Paris denken, an die jetzt gerade verstorbene große Fotografin aus dem Osten, aus der DDR, die ja auch sich selbst porträtiert hat und auch so ein großes Herz hatte für die ganz normalen Menschen.
Absolut,
die
da gibt es eine Verwandtschaft.
Ne, und die Müllmänner und so. Also das ist durchaus eine Verwandtschaft. Kommen wir zum dritten Fotofilm. Auch eine interessante Arbeit mit Stone Planet, den hat die Iranerin Farhanazar Sharifi gedreht und sie geht nochmal ganz anders um mit Fotografie.
Ja, das ist wirklich interessant, wenn man diese drei Filme auch so vergleicht, ist ein ganz anderer Zugang, stimmt. Nämlich man könnte sprechen von der Errettung der Geschichte und der Geschichten durch die Fotografie. Ja, weil der gestohlene Planet im Titel, das ist der Planet der Frauen des Irans. Und letztlich rettet sie diesen Planeten, diesen Blick, denn sie erzählt erstmal mit Familienfotos von sich selbst als kleine Mädchen und plötzlich kommt der Schock der islamischen Revolution 1979, plötzlich muss sie draußen in der Schule den Hijab tragen und sie kombiniert aber diesen Schock auch im Film mit Archivaufnahmen und man sieht eben, dass schon damals Hunderttausende von Frauen im Iran, auch in Teheran natürlich, gegen den Verschleierungszwang demonstriert haben. Ja, und der Lebensweg dieser Frau ist wirklich interessant, dieser Regisseurin Sharifi. Was macht sie nämlich? Sie beginnt obsessiv Familienarchive aufzukaufen. Super-8-Filme, Fotoalben auf Flohmärkten, in Trödelläden, in Fotoläden. Und ja, es sind Bilder von Familienfeiern, von Festen, von Urlauben. Es gibt, letztlich erzählen die alle von einer großen Freiheit, draußen wie drinnen. Und es gibt da in dem Film eine berührende Szene, da sind mir wirklich die Tränen gekommen im Kino. Man sieht eine unbekannte Frau, um die 40 ist die, und die tanzt. Und der Film legt sozusagen auf ihre Bewegungen eine Musik, die genau dazu passt und ergibt ihr sozusagen nochmal dieser in dem Vergessen der Privatarchive verschwundenen Frau, gibt der Film nochmal dieser Frau diesen Moment der Freiheit, den man miterleben kann. Das ist wirklich unglaublich. Und das Berühren an dem Film ist sozusagen über diese privaten Fotos hinaus, dass hier eine ältere Frauengeneration auch einer jüngeren Generation sagt, dass sie eben nicht nur einen Kampf führen, sondern weiterführen. Und ja, insofern ist es toll. Eigentlich alle drei Filme sind im Grunde mit diesem Kampf und dem Ringen um Freiheit und Ausdruck vor allem verbunden.
Katja, ganz lieben Dank dir. Es hat durchaus eine Tradition übrigens bei der Berlinale. So immer wieder interessante Fotografen, Fotografinnen hervorzuholen. Der Fotofilm als eigenes Genre. Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht, nämlich zwei der Filme, über die du gesprochen hast, sind hier durchaus noch zu sehen. My Stone Planet, also der letzte Film, den du gerade vorgestellt hast, heute um 15.30 Uhr im Kolosseum und morgen auch nochmal, also zum Publikumstag um 11 Uhr im Kubix und I'm Not What I Want to Be über Luise
Libusche, Jakob Jakova.
Was für ein Jakova, genau. Der läuft heute um 22 Uhr im Zoopalast. Also man kann zwei der Filme noch sehen und den anderen Film über Baldiger, den wird man auch im Kino sehen. Ganz lieben Dank dir.
Gerne, Knut.
Radio 1, das Berlinale Radio.
Radio 1, das Berlinale Radio. Ich habe jetzt wieder die große Freude, und das ist inzwischen eine Tradition, dass eine Jury herkommt, die wahnsinnig interessante Sachen zu erzählen hat. Mit einer Ausnahme, sie dürfen nicht sagen, wie sie entschieden haben, weil das kommt später. Aber das steigert die Spannung. Ich finde, es ist ein besonders wichtiger Preis bei den unabhängigen Jurys. Gibt es eine ganze Reihe von Preisen, nämlich der Preis von Amnesty International. Und das sind immer ganz tolle Leute in der Jury. So auch in diesem Jahr freue ich mich sehr, dass ihr alle drei da seid, die Chance genutzt habt. Jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen erschöpft seid und alles ist entschieden. Also herzlich willkommen, Alice Brauner ist da, eine sehr bekannte Produzentin. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Yannick Schümann kennen wir natürlich jetzt alle aus sehr, sehr vielen Filmen, aber ich denke, du wirst vor allem, egal was du jetzt machst, immer der Kaiser Franz jetzt sein. Das ist jetzt logisch.
Ist okay.
Na, kann man mitleben, ne? Sehr erfolgreiche Serie. Dritte Staffel jetzt schon.
Genau, vierte
und,
wird bald gedreht.
Ach ja, gute Nachricht. Und natürlich Vertreterin von Amnesty International, Ann-Kathrin Paulisch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Zum ersten Mal in dieser Funktion hier bei uns.
Nee, zum zweiten Mal.
Aber bei der Sendung warst du noch war ich nicht. Ne? Nee, also genau. Wird es jetzt höchste Zeit, dass du auch mal da bist. Und erstmal, um das den Leuten noch zu erklären, ihr guckt natürlich jetzt nicht 300 Filme, also die es ja gibt im Gesamtprogramm, sondern es wird eine Art Vorauswahl getroffen von euch vermutlich, von Amnesty?
Genau, also nicht von mir jetzt, aber wir haben Leute, die Filme vorab sichten und gucken, so welcher Film kann einen Menschenrechtsbezug, kann man sagen, haben und sollte die Jury sehen. Aus allen
Sektionen, aber auch Genre. Es wäre alles
auch
möglich.
Genre,
auch Spielfilme,
genau,
Dokumentarfilme.
Kinderfilm, alles.
Meistens sind es übrigens doch Dokumentarfilme, finde ich, also die ausgezeichnet werden, was so eine gewisse Direktheit hat. Ganz komische Gesichtsausdrücke gerade, ganz salomonisch, man weiß es nicht genau. Alice, du bist natürlich wirklich eine sehr erfahrene Produzentin, bist aber auch Historikerin. Also du hast verschiedene Zugriffe, auch Journalistin. Also wie siehst du so eine Filme dir dann an? Eher als Produzentin, als Historikerin?
Ja, das konnte ich diesmal wirklich nicht trennen. Ich habe alles drei vereint. Muss sagen, aus journalistischer Sicht und auch aus historischer waren sehr viele Filme dabei, die ein wichtiges Augenmerk auf Themen gelenkt haben, die wir so nicht kannten. Koreaner, die in Hiroshima und Nagasaki gestorben sind. Ja, Chile, eine neue Verfassung. Also alles Dinge, die mir ehrlich gesagt, obwohl ich glaube, meine immer viel zu lesen, nicht so bewusst waren. Also es gab sehr viele Filme, die den Fokus auf tolle Themen gelegt haben, die man nicht so kennt. Und das macht ja auch den Amnesty International Preis aus. Als Produzentin habe ich mich tatsächlich mit dem einen oder anderen Film in der Auswahl sehr schwer getan. Mhm. Das muss ich zugeben, weil ich filmisch gesehen da wirklich einige Defizite gesehen habe und die Auswahl manchmal nicht ganz verstanden habe.
Also du fandst dann, dass sozusagen das Thema vielleicht wichtiger war als die Form.
So ist es, genau das. Das Anliegen, aber ein großes, gutes Anliegen macht noch keinen guten Film.
Mhm, klar. Also 18 Filme waren es, glaube ich, in der Auswahl. Mhm. Yannick, wie ist es dir ergangen jetzt als Schauspieler, so unterschiedliche Filme zu sehen und auch immer zu wissen, es muss eine Entscheidung irgendwann gefällt werden?
Ja, total. Das war eine ganz spannende Woche und das war meine erste Jury-Tätigkeit. Und als wir uns zusammengesetzt haben letzten Freitag, habe ich noch gesagt, ich bin gespannt, wie man entscheidet, was für Faktoren da reinspielen. Und über die Woche, das war wie eine Schulung für mich. Das war total toll, Filme beurteilen zu können. Und das ist wirklich so, dass man aus dem Film rausgegangen ist und man hatte sofort ein Bauchgefühl. Und darauf hatte ich gehofft, dass man ein Gefühl bekommt, Intuition und sagt, der hat Potenzial, in die Auswahl zu kommen oder eben nicht.
Also Ann-Kathrin, das war ja gerade eine ziemlich klare Ansage, was die Auswahl betrifft. Das nimmst du natürlich auch mit, vermutlich dann auch in eure Gremien, um darüber zu diskutieren, wie so eine Auswahl getroffen wird. Und ich kann das auch gut verstehen. Also man sieht manchmal Filme, spürt die gute Absicht, trotzdem steht dahinter dann keine filmische Qualität. Und auf die kommt es ja trotzdem an, bei diesem Preis.
Auf jeden Fall, bin ich auch der Meinung. Ich denke trotzdem, dass es richtig ist, dass wir sie uns angucken, weil wir sind ja nicht die Berlinale, die erstmal die Filme zulässt, sozusagen. Und wenn sie dort gezeigt werden, dann gehören sie auch in unsere Filmliste sozusagen. Ich denke trotzdem, dass wir auch mit darauf achten können und sollten, dass es ein Film ist, der auch das Potenzial hat, gesehen zu werden, Menschen zu erreichen, weil das ist ja, Amnesty ist, wir sind eine große Bewegung und ich denke, das ist auch unser Auftrag, viele Menschen für wichtige Themen zu erreichen.
Unbedingt.
Und da ist das Film ein extrem wichtiges Medium für uns.
Unbedingt. Also nun ist die Berlinale ja traditionell ein politisches Festival, das sagt man immer, das stimmt ja auch. Also in diesem Jahr ist es aber ganz besonders aufgeheizt und die Fronten sind besonders verhärtet bei verschiedenen Themen. Wir haben ja als unseren Dokumentarfilmgewinner No Other Land, also der uns in die Westbank führt. Auch da gab es schon bei der Premiere viele Kontroversen um diesen Film. Wir zeigen ihn auch morgen nochmal und ich denke mir, auch da wird viel diskutiert werden. Wie habt ihr das jetzt empfunden beim Sehen? Also diese Realität da draußen im Lande, die geht natürlich mit hinein in so eine Debatte und man sieht die Filme natürlich auch mit diesem Wissen.
Ja, also für mich ist es insofern recht schwierig gewesen, das gab es auch beim anderen Film, Intercepted, den wir sehr, sehr gut fanden, dass jeder Filmemacher und auch jede Filmemacherin kann ihre Meinung äußern, wie sie möchte. Ich fand beide Filme zum Teil sehr einseitig, wobei beim Ukraine-Krieg kann man, glaube ich, nicht auf der falschen Seite stehen. Beim israelisch-palästinensischen Konflikt ist das anders. Man kann beide Seiten sehen, man kann für beide Seiten stehen. Ich fand den Film ungeheuer einseitig. Hätte mir dann gewünscht, dass es in der Auswahl möglicherweise noch einen Film gegeben hätte, der vielleicht auch mal die israelische Sicht der Dinge dann erklärt hätte. Ich habe mich aber vor allen Dingen sehr schwer getan mit den Reaktionen im Publikum, also mit einer Aggressivität. Ich verstehe jede Form von Politisierung, aber ich bin für Diskurs und nicht für aggressives, angstmachendes Getöse und Geschreie. Und das hat mich dann nachhaltig schockiert, muss ich sagen, bei der Berlinale jetzt.
Also da würde ich dir zur Hälfte recht geben. Ich finde den Film schon wichtig, weil Menschenrechte sind für mich unteilbar. Also ich finde, das, was da verhandelt wird im Westjordanland, ich war da auch schon öfter, spiegelt schon die Realität wider. Und ich fand es ja auch gut, dass israelische und palästinensische Filmemacher da gemeinsam gearbeitet haben erstmal. Aber wie natürlich dann im Umfeld damit umgegangen wurde, da hatte ich auch durchaus Probleme und fand auch genau, was du sagst, das Gesprächsangebot nicht eingelöst wurde, nicht? Also, aber ich bin gespannt, morgen, wenn die Leute den Film auch auf der großen Leinwand nochmal sehen, wie dann die Reaktionen morgen sein werden bei uns. Ihr dürft, wie gesagt, nichts verraten, aber Yannick, du darfst da vielleicht sagen, was dich besonders beeindruckt hat, wo du vielleicht besonders bewegt warst, welche Themen dir auch besonders aufgefallen sind in diesem Jahr. Das kann man sagen, glaube ich.
Ja, das können wir sagen. Also, auch wenn wir nichts sagen dürfen zu dem Film, der gewonnen hat, ja, war das total spannend, weil wir gestern unsere Top 5 auf eine Tafel geschrieben haben und danach haben wir von 1 bis 5 Zahlen dahinter geschrieben und das war einstimmiges Ergebnis. Wir alle drei haben hinter demselben Film eine 1 geschrieben. Und fast der Rest des Rankings, bis auf zwei Filme hatten eine andere Zahl, aber sonst waren wir uns wirklich fast bei den Top 5 einer Meinung und das war total aufregend. Was hat mich bewegt? Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das verpacken soll, ohne nicht irgendwie in die Top 5 zu gehen, aber
aber das kann man schon machen, ohne dass es dann heißt, das ist der Preisträger, die Preisträgerin. Man kann ja trotzdem sagen, was einen beeindruckt hat. Ich finde, das ist dann neutral quasi, nicht ganz am.
Möchte jemand von euch kurz mal sagen, was euch beeindruckt hat?
Wenn ich nur eine Sache sagen darf, und das hat überhaupt nichts mit der Nennung des Gewinners oder der Gewinnerin zu tun, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, bis heute muss ich darüber nachdenken, über den Film My Favorite Cake, weil in dieser wunderschönen Geschichte dieser zwei Menschen, übrigens auch dieser zwei älteren Menschen, von wegen ältere Menschen bannen nicht im Kino, diese wunderschöne Geschichte, die ganzen Probleme von außen nach innen getragen hat, auf eine sehr subtile Art und Weise, filmisch wunderschön umgesetzt, also diese Szene, diese eine, kann jetzt niemand was mit anfangen, aber alle mögen sich daran erinnern, in der Dusche mit Standing Ovation, Szenenapplaus auch beim Film, das war phänomenal. Das ist schon ein Film, der berührt, ein ganz, ganz tief, ganz, ganz wichtiger Film, finde ich.
Finde ich auch und übrigens wäre einer der Favoriten für mich auch für Jörn Bären heute Abend. Vielleicht Darstellerbär oder eben natürlich dann für den besten Film oder im Grand Prix der Jury, werden wir ja sehen. Ging mir auch so anrührend und gleichzeitig aber eben auch total politisch unfassbar mutig, dieser Film aus dem Iran. Jetzt würde mich noch interessieren an Katrin, für Amnesty International ist es ein wichtiger Preis, ist auch dotiert, nicht? Ich glaube 5.000 Euro gibt es, auch nicht unwichtig natürlich für die Macher, Macherinnen, aber wie geht man mit so einem Film dann um? Also hat man dann auch eine Chance, eben als Amnesty International so einen Film dann zu befördern, weil der immerhin euren Preis ja hat?
Ja, das haben wir leider nicht in der Hand, weil es ja immer davon abhängt, ob er einen Verleih findet. Ja. Wenn er einen Verleih findet und hier ins Kino kommt, dann ist es für uns eine tolle Chance, weil dann haben wir die Gelegenheit oder die Möglichkeit, auch bundesweit Gruppen zu aktivieren und im Umfeld von den Filmen dann auch unsere Anliegen oder meistens ja sind es ja dann Anliegen des Filmes und die von Amnesty, die da zusammengehen, irgendwie einer größeren Publikum kenntlich zu machen.
Und dafür ist der Preis dann auf jeden Fall eine sehr schöne Stärkung. Das ist so Rückenwind, den so ein Film bekommt. Wer immer es auch sein wird, das werden wir heute im Verlauf des Tages dann erfahren. Bin sehr gespannt auf eure Entscheidung. Danke euch ganz herzlich, dass ihr hier vorbeigekommen seid. An Katrin Paulisch, Yannick Schümann und natürlich Alice Brauner waren bei uns die Amnesty International Jury in diesem Jahr. Ich freue mich auch auf die nächsten Projekte. Die vierte Staffel zum Beispiel von Sissi. Tolle Sache. Danke euch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Zum 40. Jubiläum von Jackels Rummel hatte ich meine beiden Töchter eingeladen. Es wurde langsam Zeit, den Rummel an sie zu übergeben.
Der Park ist eh am Ende. Am besten gehen wir gleich zum Makler.
Was?
Wart ihr schon mal in der Geisterbahn?
Was für eine Bruchbude.
Da konnte nur noch ein Wunder helfen.
Spuk unterm Riesenrad, der Zauber geht also wieder weiter. Die sehr beliebte DDR-Serie jetzt auf der großen Leinwand zu sehen in einer neuen Fassung. Ich spreche gleich mit Moritz Fürmann, der einer der Geister ist, die da plötzlich lebendig werden. Also das Wunder, von dem gerade die Rede war. Außerdem wollen wir reden über die Stars, über die prägenden Gesichter dieser Berlinale. Wer war hier und wer hat einen großen Eindruck hinterlassen? Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Radio 1, das Berlinale Radio, hier live vom Potsdamer Platz. Und ich habe es ja gesagt, wir wollen natürlich auch über einen Film reden, der in dieser Woche angelaufen ist und der ganz normal im Kino zu sehen ist. Der ideale Film fürs Wochenende, finde ich. So wie man so schön sagt, mit der ganzen Familie kann man da ins Kino gehen. Gerade für Leute im Osten ist das natürlich Kult, wenn ich sage, Spuk unterm Riesenrad. 1979 ging das los, war eine Riesenerfolgsserie. Und es gab sogar einen Kinofilm dann, so einen Zusammenschnitt aus diesen verschiedenen Serien. Also das ist immer noch sehr lebendig gedreht, übrigens im Plenter, der nur nicht so lebendig ist, leider, so als Rummelplatz. Jetzt gibt's eine Neuauflage von Thomas Stuber, einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure, Leipziger. Der hat sich diese Geschichte neu hergenommen, hat sie sich anverwandelt, also doch, ich finde, schon durchaus gegenwärtig erzählt. Und natürlich sind es andere Leute, die da zu sehen sind. Aber was geblieben ist, ist so der Charme des alten, analogen Rummelplatzes, der bedroht ist, der abgewickelt werden soll. Und dann geht's eben richtig los. Und es erscheinen natürlich auch hier die drei Geister, die lebendig werden aus der Gespenster. Und das ist eine tolle Besetzung, dieses Trio. Anna Schut, David Bennett, also der Blechtrommler, und der sehr beliebte, sehr gut beschäftigte Schauspieler Moritz Fürmann. Dich einmal herzlich Grüße. Hallo Moritz.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass du Zeit für uns hast und dich hier zuschalten lässt, Moritz. Erstmal ganz einfache private Frage. Wir wissen, Anna Schut, wunderbare Kommissarin, ja auch lange Jahre, ist deine Ehefrau. Habt ihr sofort hier gebrüllt, als ihr gehört habt, ihr könnt jetzt auch mal zusammendrehen? Weil ich glaube, das ist ja zumindest so für so einen Kinofilm doch auch was Neues für euch.
Ja, es war unser erster gemeinsamer Kinofilm. Wir haben uns ja tollerweise bei der Arbeit auf der Bühne hier in Düsseldorf kennengelernt. Mhm. Und da war dann schon klar, arbeiten, das können wir sehr gut miteinander. Und da ich großer Fan meiner Frau ja auch bin, die ich für eine tolle Kollegin halte, war es dann auf jeden Fall ein No-Brainer zu sagen, na klar, das machen wir.
Wir sind alle große Fans natürlich auch von ihr. Sie ist eine der tollsten Kommissarinnen gewesen, finde ich. Hat eine ganz neue Figur geschaffen, einen ganz neuen Typ. Und du selbst bist ja auch nach wie vor immer als Kommissar unterwegs, hast auch schon sehr viele so Krimiserien gemacht, neben deiner Theaterarbeit. Warum wirst du da so oft und so gern besetzt, also vom harten Brocken bis eben zum Tatort?
Na, warum ich so gerne besetzt werde, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, warum ich so gerne mache. Und die Freude, die überträgt sich hoffentlich immer wieder. Und beim harten Brocken war natürlich auch die Figur so eine ganz besondere, dieser gutgläubige, sehr einfache Kerl. Und das ist was mir auch bei dem Riesen jetzt in Spuk unter dem Riesenrad sehr entgegengekommen ist.
Da muss ich gleich dazu sagen, also das sind diese drei herrlich verkleidet, aber dich erkennt man am allerwenigsten, wenn ich das mal so sagen darf. Also an der Schulter kennt man David Bennett auch, aber bei dir habe ich echt einen Augenblick noch überlegt, ja stimmt, das ist ja der Moritz. Also totaler Mummenschanz, macht wahrscheinlich auch Spaß, sich so völlig zu verwandeln.
Ja, die Überlegung hat mir erstmal große Freude gemacht und als ich dann beim Drehen unter der Augenklappe und hinter meinem Bart versteckt mit dem Hut über den Ohren kaum noch was mitbekommen habe und dann auf diesen 15 Zentimeter hohen Schuhen da balancierte über den Rummelplatz, den sie tollerweise in Bernburg auf dem Campingplatz aufgebaut hatten, da merkte ich, wow, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Worauf habe ich mich hier eingelassen?
Das kann ich mir vorstellen, das dauert ja auch eine Weile. Also wie lange hast du immer so in der Maske gesessen?
Das waren 3 Stunden jeden Tag. Und die Astrid, meine Maskenbildnerin, sagte, du bist heute meine Leinwand. Und dann hat sie immer 3 Stunden gemalt. Und es ist ja so eine Anmutung von dieser Holzmaske, aus der wir geschnitzt sind, eigentlich am Anfang. Und das dann auf ein Gesicht zu übertragen, das hat lang gedauert und hat auch viel Spaß gemacht. Bis hin zu diesen überdimensionalen Zähnen, die dann das Sprechen auch noch um einiges erschwert haben.
Also die Geschichte ist insofern interessant, weil Peter Kurt, einer der Lieblingsschauspieler natürlich von Thomas Stuber, aus dem Jenseits zu uns spricht. Also am Anfang kurz zu sehen, er stirbt dann, kann man auch sagen, der Besitzer des Rummelplatzes, er ist dann weg, kommentiert das Geschehen aus dem Jenseits, auch ein schöner Einfall, finde ich. Und dann kommen ja die verstrittenen Töchter und überlegen, das Ding zu verkaufen. Dann sind die Enkelinnen da, die sind sehr modern, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber erstmal, Moritz, die Frage, welche Funktion haben die drei Geister diesmal? Denn die gehören ja natürlich dazu zum Mythos, ohne die geht's nicht.
Ja, ohne die geht's nicht, das ist ja klar. Also, aber sie sind so ein bisschen auch eine Überraschung für die Kinder. Und was ich so toll finde, und das finde ich auch in der ehemaligen DDR-Serie so wahnsinnig toll, dass die Geister eben auch durchaus böse Elemente haben und auch wirklich sehr weit gehen in ihren Zaubereien und ihrem Spaß und die auch so ein bisschen dafür stehen, Dinge zu machen, die man eigentlich ja nicht machen darf. Und die am Schluss in unserer Geschichte für die Kinder so ein bisschen das den Topf aufmachen, wie könnte man den Rummel denn retten? Und wie könnte man ihn besser retten als mit echten Geistern natürlich?
Genau, also sie werden da quasi dann auch zu Verbündeten, wobei das dauert eben eine Weile und das finde ich eben auch wirklich schön erzählt. Zum Beispiel diese Enkelin, die findet das natürlich schrecklich da. Also man hat kein Handyempfang, man kann sich nicht mal darstellen, man kann nicht mal Insta-Fotos machen. Das sind ja so Elemente, die kommen neu rein. Du hast ja auch Kinder oder ihr habt auch Kinder. Dachte ich mir, da kann man ganz gut nachvollziehen, wie es diesem Mädchen da geht.
Ja, das stimmt. Also ich finde, dass die Modernisierung da durchaus gelungen und es sind auch nur so anzitierte Geschichten mit diesem Insta und also das wird so nie vordergründig und sondern es bleibt irgendwie sehr bei den Menschen und dass der Thomas natürlich als Regisseur auch unglaublich stark und bringt das Spiel zwischen den Charakteren dann so zum Laufen. Auch die Geister sind drei völlig unterschiedliche Pole, wie die miteinander agieren, wer dann nach vorne prescht, wo dann auch der bösartige Spaß entsteht. Also das ist wirklich vom Thomas sehr besonders irgendwie inszeniert.
Mit sehr viel Liebe für die Figuren, immer auch für die Geister, die werden ja schon sehr ernst genommen. Wo siehst du denn deine Figur so in diesem Trio? Und du hast ja schon gesagt, die haben sehr unterschiedliche Charaktere. Wo stehst du?
Na, der Riese ist immer erstmal sehr langsam, auch im Mitdenken. Und sobald er eine Idee dann doch begriffen hat, in dem Moment prescht er dann aber ohne irgendwelche Rücksicht los. Und das finde ich so jemand, der sehr begeisterungsfähig ist. So sehe ich den Riesen da.
Und die anderen beiden, sind die Konkurrenten? Ist es wirklich ein eingeschworenes Trio? Wie siehst du die zusammen?
Ja, ich finde dieses, wie sie sich gegenseitig dann auch ab und zu sabotieren oder sich gegenseitig dann versuchen zu übertreffen, das bringt auch eine tolle Dynamik in diese Gruppe der drei. Und das war auch mit dem David am Set ganz toll. Also wie der, das hätte man ja auch denken können, mit dem Ehepaar zu drehen, könnte irgendwie schwierig sein. Aber ich finde, irgendwie wie wir auch miteinander arbeiten, das ist immer sehr offen. Und der David ist da irgendwie direkt mit dazu und hat uns mit auf den Zug mit draufgenommen. Das hat total Spaß gemacht.
Spuk unterm Riesenrad. Wir reden auch gleich weiter über die Neuauflage. Der Klassiker, er ist wieder da. Spuk unterm Riesenrad. Jetzt also ist das Werk wieder neu aufgelegt worden, anverwandelt. Für unsere Zeit ist dieser Film natürlich nach wie vor sehr reizvoll. Also die Geschichte hat immer noch was ganz Besonderes, weil ja eben Realität und Fantastisches hier verschmelzen. Und ich unterhalte mich mit Moritz Fürmann, der Riese, einer der drei Geister. Und Moritz, was ich auch interessant finde, ist, man kann natürlich heute ganz andere Effekte erzielen als damals zum Beispiel im DDR-Fernsehen, ganz klar, zu ganz anderen Zeiten. Aber das wird relativ sparsam eingesetzt. Also es ist jetzt kein Gewitter, was ich fast ein bisschen erwartet hatte, so von digitalen Tricks, sondern das ist schon dann auch sehr ökonomisch eingesetzt worden, nicht nur aus Geldgründen vermutlich, sondern wirklich auch für die Erzählung.
Ja, das ist auch der Charme, weil, also ich habe kurz reingeschaut in die Serie und dachte, oh Gott, wenn ich jetzt weiterschaue, dann versuche ich das nur zu kopieren. Und habe dann im Nachgang, weil es mir so Spaß gemacht hat und weil ich es so geliebt habe, dachte ich, jetzt gucke ich es mir trotzdem noch an. Und dann habe ich es angeschaut und ich fand diese handgemachte Zauber. Und wenn der Riese den Bart des Rumpelstilzchens oder des Zwergen in die Höhe reckt, dann wird das zur Antenne und dann können sie Funksignale empfangen. Das fand ich, das war der Charme der Ursprungsserie und ich finde, das hat der Thomas diesmal auch ganz toll umgesetzt, wie nahe das dann am Geschehen dran ist und trotzdem geht man in so eine Zauberwelt rein und ich finde besonders den Moment, wenn die Geister dann in der Geisterbahn erwachen, den haben wir wirklich lange hingefrickelt miteinander, aber dann wird dann gar nicht so ein großes Effekte-Brimborium aufgefahren, sondern es ist einfach der Moment, und den hat er mit dem tollen Kameramann, mit dem Conne eingefangen, und das ist dann ist man in der Welt, und das finde ich das Tolle.
Ist das ja der erste Kinderfilm von Thomas Stuber, der oft poetisch realistisch erzählt. Auch bei dir, denke ich mir, ist es dann nochmal eine andere Erfahrung, weil du ja gerade in den Krimis natürlich hier und heute mit beiden Beinen in der Gegenwart stehst.
Ja, und das ist ganz schön gewesen, auch mal einen Film zu machen, den meine Kinder angucken können.
Würdest du sie da mitnehmen oder hast du sie schon mitgenommen? Haben sie ihn schon gesehen?
Ja, es gab schon eine kleine Preview beim Schlingel in Chemnitz, und da waren sie mit dabei. Also da haben wir sie extra auch aus der Schule beurlauben lassen, was tollerweise geklappt hat. Und die waren total begeistert. Und das ist natürlich auch schön, wenn man so ein Grad oder so ein, wenn man so ein, den Proof of Concept neben sich sitzen hat, und wenn der dann quatscht, wenn es irgendwie lustig wird, oder wenn der dann auch gebannt auf die, oder wenn die dann gebannt auf die Leinwand gestarrt haben, das war für mich nochmal ganz besonders, und die waren natürlich auch mächtig stolz, auch wenn alle anderen Kinder mich nach der Premiere völlig ignoriert haben, weil sie, wie du schon erwähnt hast, mich einfach nicht erkannt haben.
Ist auch ein Kompliment, finde ich. Wie alt sind die Jungs etwa so jetzt gerade, dass sie
die Zielgruppe sind? 11 und 12 und sind,
also genau,
liegen mittendrin.
Genau, das wäre die Zielgruppe. Moritz, wie geht es jetzt weiter in diesem Jahr für dich? Also ich weiß zum Beispiel, du bist ein wunderbarer Vorleser, du liebst Sprache, du liebst Thomas Mann zum Beispiel. Also machst du weiterhin mal so Lesungen, gibt es große Rollen, gibt es schöne Serienangebote. Wie sieht das Jahr für dich noch aus?
Na, ich bin gerade wild am Boxen, weil ich mich für den Schwarzwald-Krimi vorbereite. Da haben wir dieses Jahr wieder zwei Filme, die wir in Freudenstadt drehen werden. Dann kommt natürlich die Veröffentlichung von Charité, der neuen Staffel.
Ja,
da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil wir ja den Sprung in die Zukunft wagen, und zwar in eine Near Future. Also das sind alles Dinge, die uns jetzt schon beschäftigen oder ganz bald beschäftigen werden. Und die Szenarien sind von den Koryphäen der Charité mit entworfen worden, in enger Zusammenarbeit. Und das wird sehr besonders. Und dann kommt in der zweiten Jahreshälfte unser Stuttgarter Tatort auch ins Fernsehen, den wir jetzt schon beim Krimi-Festival in Wiesbaden präsentieren dürfen. Und ich habe gerade beendet mein erstes eigenes Drehbuch, Toi, Toi, Toi. Da haben wir eine Drehbuchförderung und hoffen, dass wir damit jetzt auch in eine Finanzierung starten können. Also an allen Fronten. Und ich darf Ende des Jahres in Lübeck Thomas Mann lesen. Da freue ich mich natürlich besonders drauf.
Sage ich doch. Also Thomas Mann und du, das gehört einfach zusammen. Und dann noch in Lübeck, also in seiner Geburtsstadt. Moritz, also wir merken, es ist ein großartiges Jahr für dich. Voller toller Projekte, interessanter Filme. Es fängt aber auch sehr ungewöhnlich an, eben als Riese nicht zu erkennen, aber mit sehr viel Spaß. Mummenschanze, absolut dem Affen mal Zucker geben. Das lieben Schauspieler auch. Und ich finde, diesen Spaß, den spürt man. Und der überträgt sich dann auch in der neuen Fassung von Spuk unterm Riesenrad. Vielen Dank dir, Moritz.
Danke dir, das war schön.
Und noch ein Hinweis, morgen gibt es nämlich eine Sondervorführung um 14.30 Uhr im Toni in Berlin-Weißensee. Da läuft also der neue Film Spuk unterm Riesenrad. Und da gibt es ganz besondere Ehrengäste, nämlich Schauspieler, Schauspielerinnen von damals. Katrin Raukopf ist dabei, Original Keks, und Henning Lehmbecker, Original Tammy. Und auch eine neue Kinderdarstellerin wird dann dabei sein aus dem neuen Film, nämlich Elisabeth Bellet. Das ist die neue Tammy. Also da begegnen sich quasi Original und Remake. Das ist nämlich verändert worden. Also damals war das ein Junge, diesmal ist es ja ein Mädchentrio, das dann auf diesen Rummelplatz kommt. Morgen also um 14.30 Uhr im Kino Toni Berlin-Weißensee der neue Film Spuk unterm Riesenrad mit tollen Gästen.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Live von der Berlinale mit Knut Elstermann.
Und es gibt immer wieder Debatten, sind genug Stars da, sind es die richtigen Stars, wo kommen die Stars her? Es ist auch ganz normal, weil sowas gehört zum Festival. Natürlich, man will die Schauspieler und Schauspielerinnen sehen, man will die Leute sehen, die uns ins Kino ziehen und dort verzaubern. Wir werden die Debatte natürlich auch in diesem Jahr führen, machen wir jedes Jahr, auch in diesem Jahr werden wir reden über die Gesichter, über die Stars dieser Berlinale gleich in dieser letzten halben Stunde. Es waren wenige große Stars da, wenige große Namen, aber vor allem wenige aus Hollywood, aber es gab eben doch einige Stars, die hier gefeiert wurden, und ich finde es völlig in Ordnung, dass die Leute das wollen, weil Kino und Star, das gehört eben zusammen, und die Stars, die verzaubern uns. Anna Wollner lässt sich auch immer wieder gern verzaubern. Schön,
immer,
dass du da bist. Herzlich willkommen, Anna. Was waren für dich so die größten Namen?
Na, von der Bekanntheit her Adam Sandler und Kristen Stewart, beide nicht im Wettbewerb. Kristen Stewart mit dem Pulp-Horror-Bodybuilder-Thriller Love
Lies Bleeding im Panorama. Letztes Jahr ja Jurypräsidentin, jetzt nur kurz in der Stadt, aber ich hatte das Gefühl, sie genießt das. Sie ist vollkommen bei sich angekommen und sie muss sich auch anderen gar nicht mehr beweisen. Sie ist eine richtig gute Schauspielerin geworden, die ihre Projekte nicht danach aussucht, was ihren Fans gefallen könnte, sondern was ihr gefallen könnte.
I've grown into being in a pretty rarefied position of like being allowed to choose roles, and but I've kind of allowed my desires and curiosities to lead the way. I really don't mind taking a little misstep, stepping in a pothole, making a bad movie, trying something out. For me, they're memories. For me, they're experiences that are very personal to me.
Sie macht absichtlich auch mal Fehler, dreht Filme, die eben auch mal floppen dürfen. Es geht einfach um ihre Erinnerungen, ihre Erfahrungen und das macht sie, obwohl sie auf den ersten Eindruck gar nicht so wirkt, ziemlich sympathisch. Und ich glaube auch nicht, dass Love Lies Bleeding, auch wenn es ein queerer Genrefilm ist, für sie als Flop gilt. Für mich definitiv nicht.
Mhm. Also für mich gab es einen deutlichen Flop, was Sandler erwähnt, Spaceman läuft schon nächste Woche auf Netflix, war hier so eine Gala-Premiere. Klar, ist das auch toll, die Leute freuen sich am roten Teppich, ihn dann zu sehen, aber für mich war das so eine aufgeblasene Psychomacke. Man hat überhaupt nicht richtig verstanden, was in ihm vorgeht. Und da fehlte mir dann auch wirklich, wenn das schon abgestellt ist auf ihn und vielleicht sein anderes Ich im Weltraum, ist ein Science-Fiction-Film, fehlte dann doch die Ausdruckskraft in seinem Gesicht. Also ist er denn im Interview sympathischer oder ausdrucksstarker, sagen wir es mal so, sympathisch ist er vielleicht, als im Film?
Also er ist vor allem, glaube ich, eine Diva. Zwei Minuten vom Interview kamen panisch zwei Assistentinnen mit großen Ventilatoren in den Raum gerannt und wollten die allen Ernstes aufstellen, weil er sich über die Hitze im Adlon beschwert haben soll. Also Ventilatoren mit dem Kaliber, du verstehst ein eigenes Wort nicht mehr, wenn die laufen. Ich konnte das zum Glück noch abwenden und er war dann auch tatsächlich handzahm. Könnte aber auch daran liegen, dass er sich mit dem Film einen Kindheitstraum erfüllt hat.
I think I wanted to be an astronaut because I had a doll. I was an astronaut that I used to go around and tell my parents this is what I was going to do. And then I also thought I had a chemistry set and I thought I was going to invent a pill called the Infinity Liver that helps you never die.
Ja, er hatte eine Astronautenpuppe und wollte deswegen auch einer werden und mit einem Chemiebaukasten, da wollte er eine Pille erfinden, die man nehmen muss, um unsterblich zu werden. Naja, so können Kindheitsträume platzen, hat beides nicht geklappt. Nur das eine wenigstens im Film.
Also es sieht gut aus, finde ich. Also dieses Raumschiff
da. Da hat so eine Trashigkeit irgendwie. Genau. Und diese Riesenspinne gesprochen von Paul Dano, Hanus oder Hanus, die hatte auch, der hätte jetzt nicht gern zu Hause, aber... sah niedlich aus.
Ist eine Art Therapie für ihn. Ja. Also diese Spinne ist schon sein Unterbewusstsein, mit dem man da mal spricht. Vermute ich, man kann man auch verschieden interpretieren. Ich habe ja, wie du weißt, eine ausgewachsene Spinnenphobie. Das fand ich erst schon irgendwie komisch.
Ich hätte dich warnen
zu
können.
Sehen, aber das war aber wirklich nicht mein Hauptproblem mit diesem Film. Ventilatoren im Interview ist schon irgendwie ziemlich skurril. War das dann schon das Absurdeste, was du erlebt hast? Oder?
Nee, also ich habe nicht nur einen, sondern den Pornostar schlechthin getroffen. Ja. Und der ist im Interview weinend zusammengebrochen. Rocco Siffredi. Ja. Der ist hier gewesen für eine Netflix-Serie, Supersex, lose basierend auf seinem Leben. Da reden wir auch in zwei Wochen noch ausführlicher drüber. Ja. Der hatte am Donnerstagmorgen im Interview wirklich sowas wie einen kleinen Zusammenbruch. Dem liefen erst die Tränen übers Gesicht, dann stockte ihm der Atem. Er schluchzte, als er davon erzählte, was es ihm damals bedeutet hat, den Segen seiner Mutter zu bekommen, Pornodarsteller zu werden und was das dann heute für seine Frau und seine Kinder bedeutet.
But when my mother said, don't worry, do it, against everybody, even the member family, I said, I'm ready to fuck the world. Simply.
Literally.
Literally. but truthfully, this was that's the reason why I've been always convinced. But then you have family, you have a wife, you have children, and you never stop thinking, did I do the right thing in life or not? Towards my wife, towards my... boys.
Der hat dann wirklich ein paar Minuten gebraucht, um sich zu sammeln und hat erstmal keine Fragen mehr beantworten können.
Ich freue mich auf das ausführliche Gespräch über diese Serie. Er ist wirklich ein Kultstar, hat auch andere Sachen gemacht übrigens. Also es ist auch ein interessanter Schauspieler durchaus, aber das können wir dann alles bereden, wenn dann die Serie auf Netflix zu sehen ist. Es ist, glaube ich, eine italienische Produktion.
Es ist eine italienische Produktion und sie waren selber überrascht, dass sie das überhaupt in Italien machen durften. Es ist aber trotzdem relativ, für das verfilmte Leben eines Pornostars ist es relativ prüde.
Das werden wir alles bereden. Anna, dann zum Schluss noch jetzt deine absolute Nummer 1. Die schönste Begegnung bei dieser Berlinale.
neben dir natürlich, wie jedes Mal, es ist so ein bisschen die hängen bleibt, Thelma Schoonmaker, die Editorin von Martin Scorsese. Das ist lebende Filmgeschichte, nicht nur wegen Scorsese und dem Ehrenbären, sondern auch war sie hier, weil sie einen Dokumentarfilm über ihren verstorbenen Mann gemacht hat, den Regisseur Michael Powell, Made in England, The Films of Powell and Pressburger, also quasi eine Einführung in Filmgeschichte. Und das sind die Filme, mit denen Scorsese ja selber auch groß geworden ist. Sie ist eine ganz reizende Dame, 84 Jahre alt. Sie hat schon 3 Oscars gewonnen. Aktuell ist sie wieder nominiert für Killers of the Flower Moon. Und dann sitzt du so da, hörst ihren Anekdoten zu, wirklich wie sie liebevoll von Marty spricht, von Robert De Niro, von Robbie und die Umstellung von analogem auf digitalem Filmschnitt.
Well, I was very bad. I hated doing it. But I had a wonderful person who taught me and he's still working with us. And every time I would say, oh, I could do this better on film, he would put a quarter in a jar. And finally, you know, I just kicked in finally, but I was very sad about it, and we still are. You know, Marty said that he liked, if it took me a bit of time to create something that we had just discussed doing, he liked walking around the editing room and thinking about what we had just done and maybe changing his mind or whatever. And
ja, hoffentlich, das hat Scorsese ja auch so halb angekündigt, machen die beiden noch viele weitere gemeinsame Filme mit 84.
Ja, das ist einfach super, wenn man so Leuten gegenüber sitzt, die für Filmgeschichte stehen, wo es ja nicht darum geht, ja beim Wettbewerb zu diskutieren, wer bekommt den Bären, sondern das ist goldene Filmgeschichte und die haben die zusammengeschrieben. Anna, kann ich gut verstehen, dass das für dich ein tolles Erlebnis war. Deine Kinder werden jetzt hier langsam in unserem kleinen Bus so unruhig, kann ich auch verstehen. Die haben mich jetzt auch lange entbehrt. Jetzt hast du ein bisschen Zeit für sie, auch an diesem Wochenende. Ganz herzlichen Dank, Anna, du hast sehr viele Interviews geführt und wir werden die natürlich im Verlauf des Jahres, wenn die Filme dann ins Kino kommen oder bei Netflix zu sehen sind, dann noch ausführlich noch hier versenden. Danke dir, Anna.
Sehr, sehr gerne.
Erhol dich gut. Tschüss.
Radio 1. Das Berlinale Radio.